man einen hohen Körperfettanteil hat, dann kann das halt eben gewisse Prozesse begünstigen.
Schlaf schlechter, ich schnarche ein bisschen mehr, ich habe eher Atemaussetzer. Wie viel Fett ist denn so das Optimum?
Die Gruppe, die noch einen akzeptablen Körperfettanteil hat, der Bereich geht von...
Herzlich willkommen, ihr Lieben, nach einer etwas längeren Pause, wofür ich mich schon mal im Vorfeld entschuldige, zurück bei Wolf on Tour Podcast mit dem lieben Dr. Patrick Berndt.
Patrick, schön, hallo, dass du da bist.
Freue mich auch.
Wir hatten ein bisschen Fibo und Events und Co. und deshalb sind wir 1, 2, 3 Wochen nicht wirklich da gewesen für euch. Sorry dafür. Ich war zwar bei ein paar anderen Podcasts dabei, die auch teilweise schon online sind und auch noch online gehen, aber jetzt sind wir zurück, Patrick. Und wir haben uns ein schönes Thema für heute ausgedacht, beziehungsweise eigentlich habe ich eine Frage an Patrick und ihr dürft mithören. Und ich versuche, mich kurz zu halten, bevor wir wieder Ärger kriegen, dass wir viel labern, bevor das eigentliche Thema losgeht, Patrick. Ich habe ja mir vor einem knappen Jahr oder letztes Jahr im Sommer angefangen zu erlauben, wieder etwas schwerer zu sein. Und davor war ich, glaube ich, 3, 4 Jahre am Stück für meine Verhältnisse relativ schlank. Heißt in Zahlen, ich habe gewogen immer so zwischen 81 und maximal 83 Kilo, wo man bei mir dann zumindest so ansatzweise Bauchmuskeln sieht und ich so mich optisch ganz okay finde. Dann muss man aber dazu sagen, da war ich dann immer krank. Das habe ich mir lange Zeit nicht zugestanden, aber es war so, egal welche Erkältung meine Kinder mit nach Hause bringen, egal was, mit dieser ständigen Reisetätigkeit, Leute treffen und so weiter. Ich war ständig erkältet und über lange Zeit erkältet und wurde nie richtig gesund. Habe das dann lange auf Arbeitspensum, Stress, bla 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 geschoben. Und dann kam ein Moment, eigentlich ganz lustig, also einmal über Jörg Hösli, der immer schon zu mir gesagt hat, hey, guck, dass du genug isst, und über den Tag, muss man auch dazu sagen, ich war viel so mit intermittierendem Fasten und sowas unterwegs. Mhm. Diesen Effekt von Open Window und immer krank und so auch noch, wenn man Jörg glaubt, ganz, ganz stark verstärkt. Also zu wenig gegessen, immer krank. Dann war ich auf der Strongman Villa beim Dennis und der Einfluss von Jörg Hösli hat dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, bisschen mehr Fett ist vielleicht okay. Hab dann ein bisschen zugenommen und habe in kürzester Zeit gemerkt, dass ich Immunsystem wirklich Bulletproof habe. Nichts mehr kriege, die Kinder sind krank, mir ist völlig Latte. Ich renne rum, alle Handschütteln, umarmen, Küsschen hier und da. Ich krieg nichts mehr. Ich bin wirklich, muss ich auf Holz klopfen, bevor, sonst werde ich wahrscheinlich jetzt gleich krank, wenn ich hier rauslatsche. Ja. Ging es mir super. Und jetzt kommen wir zu meiner Frage. Was nämlich bei mir immer ein bisschen das Problem ist, entweder ich bin so, wie nennt der Jörg das immer, ich glaube so überkontrolliert oder so nennt er das, also hab mein Zeug brutal im Griff, extrem diszipliniert, Essen tracken, bloß nicht, ja nicht. Wenn ich mir dann die Erlaubnis gebe, etwas mehr zu essen, dann geht das bei mir sehr schnell in so ein anderes Extrem, so dass ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt schon wieder einen Ticken zu schwer. Oder habe einen Ticken zu viel Fett und habe jetzt bitte subjektiv das Gefühl, dass ich jetzt wieder anfälliger werde. Und da kam jetzt für mich so die Fragestellung auf und noch 1, 2 Sachen, wo ich gleich zu komme. Die Fragestellung auf, wie viel Fett ist denn so das Optimum, wenn wir jetzt nicht auf optisch gucken? Ja, also ich glaube, wir sind uns alle bewusst, so ein Wettkampf-Bodybuilder auf der Bühne sieht geil aus, aber ist halt nicht gesund. Ne? So mit irgendwie 3, 4, 5% Körperfett. Aber was ist denn der gesunde Körperfettanteil für so jemanden wie mich jetzt? Und was ich auch merke, bevor du loslegst, Schlaf wird jetzt ein bisschen schlechter. Also für alle, ich oute mich, ich wiege jetzt eher so knapp 90. Also zu dem, wie ich immer so meinte, wie es mir optisch gut gefällt, so jetzt sind schon so 8, 9 Kilo Differenz. Und jetzt merke ich halt, anfälliger wieder, Schlaf schlechter, ich schnarche ein bisschen mehr, ich habe eher Atemaussetzer. Grüße gehen an meine Frau, die erklärt mir das dann. Ich selber merke das jetzt nicht so. Ich merke, dass ich teilweise schlechter erholt bin morgens, trotzdem, dass ich vielleicht eigentlich augenscheinlich genug geschlafen habe. Und glaube schon auch so Thema Entzündungen, Viszeralfettentzündungen, aber auch so einfach die typischen Risikowerte. Ich habe leider gerade noch keine Blutwerte. Ich werde wahrscheinlich diese Woche noch welche nehmen lassen.
Das wäre spannend, ja.
Weil ich glaube auch, dass ich jetzt wieder an so einer Grenze bin, wo schon Blutfettwerte und so tendenziell schlechter werden. Lass ich noch im Laufe dieser Woche abnehmen und wenn ich die habe, können wir da vielleicht auch nochmal drauf eingehen.
Kleiner Tipp an der Stelle, es gibt neben dem CRP-Wert noch den sogenannten HS-CRP-Wert, der auch so Chronic Low-Grade Fatigue und Inflammation ganz gut messen kann.
Ja.
Ich glaube also, nämlich, dass das eine kombinierte Geschichte bei dir ist.
Ich müsste jetzt nachgucken, Patrick, weil ich bin gerade mit dem lieben Michel im Austausch.
Ah ja.
Und der hat mir so eine Liste geschickt, was ich alles abnehmen lassen soll. Und dann würde er sich das mal angucken und würde das mal interpretieren.
Da bist du an einer guten Adresse, der kennt sich da aus.
Ich weiß aber nicht, ob der Wert dabei ist, aber gucke ich nachher mal. So.
Genau.
Was sagst du? Mein subjektives Empfinden richtig oder bilde ich es mir nur ein? Oder was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Ja, es gibt durchaus Wirkmechanismen, wo halt mehr Körperfett da eingreifen kann. Aber wie ich es eben schon angedeutet habe, wahrscheinlich ist es multifaktoriell und die einzelnen Faktoren bedingen sich auch irgendwo gegenseitig und beeinflussen sich gegenseitig. Aber wenn wir jetzt mal nur auf das Körperfett gucken, möchte ich hier an der Stelle einmal kurz vorweg schieben, um das ein bisschen zu konkretisieren. Es geht nicht darum, wie viel Nahrungsfett man jetzt zu sich nimmt, sondern wir reden jetzt über den Körperfettanteil. Und vorhin hast du auch gesagt, ja, ich bin relativ schwer oder schwerer geworden. Erstmal schwer zu sein, viel Muskulatur zu haben, schadet jetzt erstmal weniger, aber wenn viel von diesem Gewicht halt eben aus Körperfett resultiert, also wenn man einen hohen Körperfettanteil hat, dann kann das halt eben gewisse Prozesse begünstigen, die dann Immunsystem negativ beeinflussen, Schlaf negativ beeinflussen und so weiter und so fort. Ja. Und zwar muss man da...
Ich würde ganz kurz ergänzen.
Gerne.
Natürlich schon jetzt einen Ticken stärker, aber auch nicht mehr stärker als in dieser Zwischenphase.
Mhm.
Also immer so ausgezehrt bin ich dann schon von den Maximalkraftwerten auf jeden Fall viel schwächer als jetzt gerade. Aber von 85 zu jetzt fast 90 Kilo, da ist kraftmäßig nicht mehr viel passiert. Also ich habe jetzt keine 10 Kilo Muskeln zugelegt, sondern ich bin schon gut angefettet, angedickt.
Ja, und wenn man das jetzt mal so ein bisschen wenn man es mal so ein bisschen quantifizieren will, wenn du sagst, du gehst von, sag mal, 83, 84 Kilo auf 91, 92 Kilo, dann ist das halt ein Anstieg vom Körperfettanteil von Pi mal Daumen 10%. 10% mehr. Und wenn du sagst, ja, vorher hatte ich ungefähr, also ich hatte so ein bisschen Bauchmuskelansatz, rechnen wir mal so über den Daumen, vielleicht so um die 15%. Ganz trocken warst du wahrscheinlich auch nicht.
Nee,
dann war ich nicht. Bist du jetzt wahrscheinlich so bei 25%, ja? Körperfettanteil. Nur um das mal einzuordnen, ich habe da im Vorfeld mal so ein paar Charts mal recherchiert vom American Council on Exercise, also das ACE, kann man sich ganz gut merken und nachgoogeln, wen es interessiert. Und da gibt's für Nicht-Leistungssportler, also Nicht-Athleten, ist jetzt hier zusammengefasst als Fitnessgruppe und die Gruppe, die noch einen akzeptablen Körperfettanteil hat, der Bereich geht von 14-24%. Also alles unter 14 wäre gut für Athleten, die einen niedrigen Körperfettanteil dauerhaft haben, weil sie einfach jeden Tag auch dauerhaft sehr viel Energie verbrauchen. Und die anderen, also alles ab 25% aufwärts, wäre dann nach dieser Tabelle bei Männern wohlgemerkt schon Übergewicht, ja, Obesity. Und genau ab der Grenze gibt es dann auch wieder verschiedene Mechanismen. Und bleiben wir mal gerade dabei, wenn man jetzt sagen, du wärst jetzt vielleicht über diese 25%-Hürde drüber gesprungen, dann kann man bei dir jetzt auch davon ausgehen, dass du halt nicht nur mehr sogenanntes Subkutanfett hast, also das Fett, das unter der Hautschicht sitzt, sondern dass bei dir wahrscheinlich auch das abdominale Viszeralfett zugenommen hat. Das ist abdominal im Abdomen, also in der Bauchhöhle. Viszeralfett ist das Fett, was sich quasi unter der Muskelschicht im Bauchraum um die Organe rum ausbreitet. Genau dieses Fett ist eigentlich das, was man nicht haben will, weil das ist sehr stoffwechselaktiv. Stoffwechselaktiv bedeutet in dem Zusammenhang, dass das so hormonähnliche Botenstoffe ausschütten kann, sogenannte Adipokine. Unter anderem, wer sich damit schon mal befasst hat, gibt es das TNF-Alpha, Interleukin 6 ist relativ populär, aber auch Adiponektin. Und da muss ich jetzt gleich ein bisschen was zu sagen, denn TNF-Alpha und Interleukin 6 sind entzündungsfördernd. Und wenn das abdominale Viszeralfett zunimmt, gehen die hoch. Das heißt, die, die das Immunsystem dazu triggern, ständig irgendwas zu bekämpfen, also solche Chronic Low-Grade Inflammation, so stille Entzündungen auszulösen, die gehen da hoch, wenn man viszerales, abdominales Viszeralfett zunimmt. Und gleichzeitig geht aber das Adiponektin runter. Das Adiponektin hat nämlich eine entzündungshemmende Wirkung. Das heißt, die Zunahme von abdominalem Viszeralfett wirkt eigentlich über zwei Mechanismen. Einmal, es senkt die entzündungshemmenden Faktoren und es steigert die entzündungsfördernden oder ja fördernden Faktoren. So, und das zieht jetzt im Grunde genommen so eine Wirkkaskade nach sich. Denn stille Entzündungen, die wirken sich natürlich aufs Immunsystem aus. Also das zieht halt so eine Wirkkaskade nach sich, ne? Einmal, indem es die entzündungshemmenden Faktoren dann senkt, die entzündungsfördernden ansteigen lässt. Und stille Entzündungen sind halt eben schlecht für sehr viele Stoffwechselprozesse, also begünstigen Insulinresistenz, begünstigen halt eben einen hohen Cortisolwert, begünstigen schlechten Schlaf, was wiederum den Cortisolwert positiv beeinflusst, und hoher Cortisolwert, also viel Stresshormone begünstigen dann wieder die Zunahme von abdominalem Viszeralfetten. Das meinte ich mit, das beeinflusst sich alles gegenseitig. Genau, full circle. Ja. Und vielleicht noch, auch warum das Ganze sich gegenseitig so begünstigt, es gibt noch ein anderes Adipokin, das nennt sich Leptin. Das ist das Sättigungshormon, kennt man vielleicht. Das wird, wenn man immer überisst, also wenn abdominales Fett auch zunimmt durch das Überessen, wird auch immer mehr Leptin ausgeschüttet. Ja? Und dieses Leptin, das signalisiert eigentlich dem Gehirn Sättigung, aber wenn halt dauerhaft sehr viel Leptin produziert wird, dann gibt's auch irgendwann eine sogenannte Leptinresistenz, weshalb du dann in Folge auch später Sättigung erfährst und immer noch mehr zum Überessen tendierst, weshalb das abdominale Viszeralfett wieder stärker zunimmt und die ganze Kaskade halt einfach weiter antreibt ins Unermessliche. Und diese Faktoren, also dass halt eben diese Adipokine die Entzündungsfördernden verstärkt und die Entzündungshemmenden gesenkt werden, das passiert eben über einem Körperfettanteil von 24%. So, das ist so die sprichwörtliche Schallmauer. Die ist nicht festgesetzt. Das ist bei manchen früher, bei manchen ein bisschen höher. Und da komme ich auch gleich nochmal zu, da kannst du mich gern dran erinnern. Aber ja, ab da geht's halt eben ins Negative, zumindest so, dass es wissenschaftlich eben messbar ist.
Ich kann die Prozentsätze immer schwer einschätzen irgendwie. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob ich da schon über 24 bin. Also ich, definitiv bin ich bei dir, auch wenn ich da verhältnismäßig schlank war. Für meine Verhältnisse waren das jetzt keine 10% oder so. Also da war ich bestimmt eher bei 15 rum. Und klar stehe ich mal irgendwo auf Seca, Imbody, sonst was, aber ich bin da auch immer sehr, sehr skeptisch. Also du kannst da gut eine Veränderung irgendwie messen, aber so die feste Zahl schwierig. Und 24 klingt für mich jetzt viel, aber kann schon sein, dass ich da auch bin, keine Ahnung. Oder schon ein bisschen drüber bin.
Ja, also das, was man so typischerweise mit einem Dadbod verbindet für alle, das ist ein englischer Modebegriff, für jenigen, der halt grundsätzlich trainiert, aber halt eben so einen minimalen Bauchansatz hat, die sind in der Regel halt schon bei über 20%.
Ja, ne?
Ja, und deshalb, bei dir musst du es nur mal ein Verhältnis setzen, weil du halt auch sehr viel Muskelmasse hast. Ja, und dann verteilt sich die vorhandene Fettmasse auch nochmal ein bisschen anders. Deshalb kann es bei dir schon gut sein, dass du bei den 4, 25% bist aktuell.
Mhm.
Ja. Aber nochmal, es ist multifaktoriell. Wenn du jetzt dann halt eben auch arbeitstechnisch noch viel Stress hast, privat ein bisschen was zu tun und schläfst dann nicht gut, weil du viel zu tun hattest, wie zum Beispiel eine Trainer-Convention am Wochenende, das ja eigentlich für die Erholung da sein sollte, dann sind das alles Faktoren, die ja in diese besagten Prozesse einzahlen. Genau. Ja, und da sind wir eigentlich. Wir können jetzt über verschiedene Dinge jetzt sprechen, zum Beispiel verschiedene Fettgewebearten. Wir können auch über die Problematik sprechen, dass ein normalgewichtiger Mensch trotzdem zu viel Körperfett haben kann, insbesondere auch Viszeralfett, und dass genau diese Personen dann halt eben auch besonders gefährdet sind. Vielleicht fangen wir mal mit Letzterem an, weil das fand ich ganz spannend.
Ja, gerne. Vielleicht noch eine Sache vorneweg. Wo wären wir denn bei Frauen ungefähr?
Ja, dass guter da Punkt.
Dass wir Hate kriegen, dass wir nur jetzt über uns gesprochen haben.
Ich habe erstmal die Frage für dich beantwortet.
Gesagt, ja, alles gut. Du hast ja vorhin explizit gesagt, bei Männern ist eben die 24%, bei Frauen wird es ja wahrscheinlich deutlich höher sein.
Ja.
Die Frauen von Natur aus ja einen höheren Fettanteil haben. Was sind da grob die Werte?
Die sind so bei 21-31%.
Ah ja, das macht schon
was. Also doch schon ein gutes Stück höher. Was auch logisch ist, und jetzt komme ich vielleicht gerade zum nächsten Punkt, es gibt so genanntes essentielles Fett. Ja. Und essentielles Fett, das ist zum Beispiel fürs Gehirn wichtig, für Neuronen, also für Nervenbahnen wichtig. Das ist aber auch wichtig, um man kann sich das vorstellen, wie eine Schutzmembran, um unsere Organe drumherum zu bilden. Also wir brauchen ein gewisses Mindestmaß an Körperfett, damit überhaupt unser Körper so funktioniert, wie er funktioniert. Und wir reden hier nicht von Fettsäurenzufuhr über die Ernährung, sondern ein gewisses Maß an Körperfett, was einfach im Körper verbleiben sollte. Und da reden wir bei Männern von 2-5% und bei Frauen von 10-13%.
So ein krasser Unterschied. Weil das ist auch meine Frage gewesen, wo fängt es denn bei einer Frau an, nach unten hin ungesund zu werden? Weil das Thema ja noch drastischer, also jetzt mir ging es schlecht im Sinne von Immunsystem und Co. Bei Frauen kommt ja noch dazu, Zyklus dann irgendwann, der ausbleibt, ne, dass die ihre Tage nicht mehr kriegen und all solche Sachen. Da ist ja noch gravierender und dann schon so viel früher, ja?
Ja. Okay, also selbst Athleten, also der sogenannte Athletenbereich bei Frauen hier nach dem American Council on Exercise liegt bei 14-20%. Ab 21-24% wäre der sogenannte Fitnessbereich und der Durchschnittsbereich bei 25-31%. Und alles über, also größer gleich 32%, wäre dann auch hier Obesity, also Übergewicht. Ja. Und jetzt muss man vielleicht noch erklären, dass halt eben Fette auch an ganz vielen Prozessen im Körper beteiligt sind. Jetzt nicht nur die strukturellen Aufgaben, die ich gerade beschrieben habe, ne, mit Gehirn, Nervenbahnen, Schutzmembran um Organe, sondern wir brauchen auch Fettsäuren für unseren Hormonhaushalt, für die Hormonregulation. Ja, ganz viele Hormone, eigentlich alle, wenn ich richtig informiert bin, Fette zur Bildung benötigen. Und jetzt ist auch hier so ein zweiter Wirkungskreis eigentlich, weil wenn wir jetzt zu wenige Fette haben, zu wenig Hormone wie zum Beispiel Östrogen oder Testosteron bilden können, dann haben wir wieder verstärkt Viszeralfettanlagerung. Und das Gleiche beobachtet man nämlich zum Beispiel bei alternden Personen, männlich wie weiblich, also entweder durch die Menopause oder halt eben am Ende durch sedentäres Verhalten bei Männern, Testosteronwert sinkt ab. Also egal, ob Östrogen absinkt oder Testosteron absinkt, wir beobachten, dass dadurch eben die Viszeralfettanlagerung begünstigt wird. Und dem kann man entgegenwirken. Durch zum Beispiel, magst du raten?
Training,
genau. Also, dass Training gesund ist und nicht nur gesund, sondern eigentlich notwendig, gerade beim Altern, das ist ja nichts Neues.
Ich würde da gerade nochmal einhaken, weil ich merke das bei mir definitiv, also wenn ich jetzt auf Diät bin, nenne ich es mal, und eben sehr kontrolliert und für meine Verhältnisse sehr schlank, dann nehme ich subjektiv wahr, dass mein Testosteron weniger ist.
Mhm.
Dann merke ich, habe ich jetzt in dieser Zwischenphase, wo ich so, sagen wir mal, noch in einem sehr moderaten, aber speckigeren Bereich war, das Gefühl gehabt, sehr viel mehr oben, also mehr Kraft, Libido und so weiter und so fort. Und jetzt, wo es wieder eher ein bisschen kippt, denn zu viel, habe ich wieder das Gefühl genau entgegengesetzt. Also ich glaube, jetzt kommt wieder mehr Östrogen rein irgendwie, was ja wieder das Thema ist, gerade viszerales Bauchfett und so weiter, macht ja schon auch Einfluss wieder auf den Hormonaushalt oder das Hormongleichgewicht zwischen Testosteron und Östrogen, oder?
Das Gleichgewicht, genau. Das ist mehr Östrogen, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber vermutlich auch tatsächlich eine Suppression von der Testosteronbildung. Sieht man auch häufig bei stark übergewichtigen Personen, dass die in Relation einfach weniger Testosteron auch produzieren.
Mhm.
Genau. Ja, also es ist ein ganz, ganz spannender, zumindest für mich, ein ganz spannender Wirkmechanismus. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, worauf ich gerade hinaus wollte. Ich glaube, dass es Testosteron, Östrogen haben wir, glaube ich, soweit abgeschlossen. Wir gehen mal weiter ins andere Extrem, also mal zu den Wettkampf-Bodybuildern. Ja.
Ja, ja.
Da haben wir nämlich ja dann auch ähnliche Probleme, wenn man halt eben unter diese oder in diesen Bereich des essentiellen Fetts kommt, weshalb man ja auch durchaus schon mal gehört hat, dass man halt eben so eine Wettkampfform eben nicht das ganze Jahr überhalten sollte. Da gibt es ja, glaube ich, auch eine relativ aktuelle Folge vom Fabian und Michel zu, die sich mit dem Thema befassen. Deshalb reißen wir das Thema jetzt nur kurz an. Das kommt bei zu wenig Körperfett genauso, wenn nicht sogar zu noch viel stärkeren hormonellen Beeinflussungen, wie wenn man eben zu viel hat. Ja. Willst du noch was dazu sagen?
Ich erinnere mich da sehr stark dran, wo der Patrick Teutsch. Als der Patrick noch natural war, da hat er mal sehr intensiv drüber berichtet, immer wieder mal in seinen Videos, dass bei ihm, also über sehr lange Zeit dann auch nach der Wettkampfsaison, der Hormonaushalt gar nicht mehr zurückkam, weil der ist ja dann krass runtergegangen vom KFA und über lange Zeit, über komplette Wettkampfsaison quasi. Und hat damals ja quasi diese Hormonungleichgewichte nicht ausgeglichen durch externe Hormone und hat dann extreme Probleme gehabt und auch Probleme gehabt eben über sehr lange Zeit, dass überhaupt wieder sein eigenes Testosteron und so zurückkam. Wo er dann auch immer so gesagt hat, dass eben Natural Bodybuilding auf diesem hohen Niveau wahrscheinlich genauso ungesund ist wie dann Enhanced Bodybuilding. Ja, also ohne beides jetzt schlecht reden zu wollen, ihr versteht, was ich meine hoffentlich.
Ja.
Also jeder Leistungssport am absoluten Limit hat ungesunde Facetten, nicht nur Bodybuilding. Und da habe ich mich ja halt gerade daran erinnert, dass ich da das immer so ein bisschen mitverfolgt hatte bei ihm, dass er da so, also mit extrem niedrigem Körperfett eben extreme Probleme hatte, auch wieder in vernünftiger Hormonaushalt zurückzukommen.
Ja, ist ja nach der Theorie und der Kaskade, die wir gerade beschrieben haben, auch irgendwo total nachvollziehbar, dass das so ist.
Ja. Und das stresst den Körper natürlich auch extrem. Alles, was du zu Cortisol gerade so erzählt hattest, das spielt ja bei den Leuten dann auch extrem rein. Ne? So Wettkampfvorbereitungen und so sind ja extrem stressig für den Körper. Ist ja letztendlich eine Lebensgefahr für den Körper ab einem bestimmten Punkt. Und dann fällt da alles hoch an Stresshormonen und so. Ne?
Ja.
Also ist natürlich schon alles eine wilde Mischung.
Total. Also es ist ja auch ein sehr langer, nicht in Nahrungsverzicht, aber die sind sehr lange in einer negativen Energiebilanz. Und vielleicht würde ich dann gerade über das Thema negative Energiebilanz auch nochmal den Bogen schlagen, zurück zu deiner Frage und deinem Szenario. Weil du ja selbst gesagt hast, du bist eigentlich, du wandelst zwischen Extremen. Einmal in der Überkontrolle und dann in, ich nenne es jetzt mal frei, Zügellosigkeit, ja, wo du es dann noch schleifen lässt.
Ist halt in der Theorie dann dieses, das klappt dann eine Zeit lang ganz gut, dieses Intuitive.
Mhm.
Aber Fakt ist halt, wenn ich intuitiv esse, esse ich zu viel, Punkt. So.
Ja.
Und dann ist einfach, das geht dann eine Zeit lang gut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es dann irgendwann vom Essen so viel mehr wird, glaube ich gar nicht, sondern es summiert sich. Du hast wahrscheinlich einfach latent immer einen Überschuss. Und dann ist es ja einfache Mathematik, dass ich da Überschuss halt nach und nach, ich meine, jetzt mache ich das dann auch wieder fast ein Jahr, wo ich halt deutlich mehr esse. Und dann summiert sich das halt. Und jetzt bin ich irgendwann an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt muss ich dann doch mal wieder ein bisschen in ein gewisses Controlling kommen, ne?
Mhm. Aber genau, lass mal bei diesem Controlling bleiben, weil wenn es so war, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, dann warst du ja dann doch eigentlich dauerhaft in einem geringfügigen Defizit.
Früher ja, definitiv.
Ja. Und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt und jetzt schlage ich auch den Bogen zu deiner Frage nach dem Immunsystem, der Infektanfälligkeit. Denn es ist so, dass das also sogenannte Adipose Tissue, also das Fettgewebe, vor allem das Viszeralfettgewebe, mit dem Körper kommuniziert, insbesondere mit dem Immunsystem. Und zwar steuert es im Grunde genommen über einen Sensor, der Energieverfügbarkeit misst, wie stark das Immunsystem, also T-Zellen zum Beispiel, Makrophagen, also alles, was halt im Körper eben irgendwelche Viren, Bakterien und sonstige Dinge bekämpfen soll, wie stark die angekurbelt werden. Denn wenn, das erfolgt übrigens über diese Adipokine, die ich vorhin genannt habe, ja, also weniger Energiezufuhr, weniger Körperfett, weniger Adipokinbildung, die halt eben entzündungsfördernde Maßnahmen begünstigen. Und diese entzündungsfördernden Maßnahmen, die sind jetzt nicht nur schlecht, sondern wir brauchen ja auch Entzündung, wenn halt eben Viren, Bakterien und so weiter da sind, eben genau über diese Makrophagen und T-Zellen. Ja, sie müssen dann aktiv werden. Die Problematik ist aber dann, wenn ich dauerhaft zu wenig Energie zuführe, dann reguliert unser Körper über die Adipokine, also über das, was unser Viszeralfett macht, die Aktivität von unserem Immunsystem, also die Aktivität von diesen T-Zellen, Makrophagen und so weiter, nach unten. Das heißt, wenn wir unterhalb eines bestimmten Bereichs sind und dauerhaft zu wenig Energie zuführen, dauerhaft zu wenig Körperfett besitzen, aus denen vielleicht noch Energie gespeist werden könnte, dann gibt genau dieses Körperfett unserem Immunsystem das Signal, Achtung, es ist zu wenig Energie da, ihr dürft nicht so aktiv sein. Und genau dieser Zustand, der begünstigt dann natürlich, dass man eben schneller krank wird oder dass man sich eben äußeren Einflüssen wie Viren, Bakterien und Co. nicht so gut erwehren kann. Ja, und das ist das, was nach unten hin halt eben schlecht wirkt. Und wenn es nach oben hin geht, also dauerhaft viel zu viel Energie, dauerhaft viel zu viel abdominales Viszeralfett, dann geht halt eben diese übermäßige Hochregulation des Immunsystems, Makrophagen und so weiter und so fort, jetzt erzähl's jetzt nicht nochmal, sorgt dafür, dass einfach dauerhaft eine zu hohe Entzündung da ist, obwohl gar keine negativen Einflüsse von außen existieren. Also wir haben so oder so halt einfach entweder eine schlechte Chance, uns gegen Bakterien und Viren zu wehren, oder unser Körper erzeugt dauerhaft zu viel Entzündung, wo eigentlich gar nicht der Bedarf dazu ist. Das ist das, was ober- und unterhalb dieses, ich nenne es mal Wunschbereichs von Körperfett passiert. Und das erklärt, glaube ich, auch ganz gut das, was du vorhin einleitend in deiner Frage abgebildet hast, nämlich, dass du entweder halt drunter bist, überkontrolliert oder halt drüber.
Ja, ja. Und wie immer im Leben ist halt diese Mitte echt nicht so easy zu treffen, ne? Weil du müsstest dann halt, oder nicht, man müsste, ich muss dann jetzt halt wieder ein bisschen gucken.
Ja.
Schauen, dass ich nicht gleich wieder in dieses Extrem verfalle, ne? Dass ich dann, ich war ja teilweise dann wirklich mit, keine Ahnung, 1800 bis 2000 Kalorien unterwegs. Und das ist dann, ich bin ein Zwerg, aber trotzdem.
Aber ein muskulöser, ja. Du brauchst ein bisschen mehr.
Vor der war das dann sicherlich dauerhaft viel zu wenig oder es war auch nachweislich bei der Messung mit Jörg zu wenig. Also mein Grundumsatz war schon höher wie das, was ich eigentlich so normalerweise gegessen habe. Wobei das ja auch immer die halbe Wahrheit ist, oute ich mich auch wieder, habe ich schon damals im Podcast gesagt. Du hast dann ja trotzdem, oder ich hatte dann immer wieder auch so Binge-Eating-Attacken, wo du dann natürlich auch wieder mal große Mengen dir reingeschaufelt hast, was du ja in so eine Wochenbilanz, du kannst das ja nicht nur auf jeden Tag sehen, kannst nicht 5 Tage 1800 essen und dann einmal 10.000 und glauben, die spielen keine Rolle, ja, der frühere Cheat Day. Also war ich natürlich dann schon einen Ticken höher, weil natürlich der Körper sich das dann irgendwann zwischendurch schon wieder geholt hat. Aber ich war halt schon ständig in der Unterversorgung. Oder anders gesagt, ich war auch immer der Meinung, oder das ist leider auch mein Erleben, dass ich schon mich sehr knechten muss, um unter einen gewissen Körperfettgehalt zu kommen. Also irgendwie bin ich jetzt einfach nicht der Typ, der von Natur aus so leicht schlank wird. Dafür fällt es mir leicht, Kraft aufzubauen und andere Dinge, was den anderen wieder schwerfällt. Aber für mich ist das schon immer so ein bisschen ein Kampf, wenn ich halt eine gewisse Optik haben will, muss ich da schon sehr, sehr kämpfen.
Ja.
Gefühlt sehr ungesund und das möchte ich auch nicht mehr, brauche ich auch nicht mehr, aber jetzt ist halt schon wieder ein bisschen zu viel. Also ich werde jetzt ein bisschen nachsteuern.
Ja, also es muss ja gar nicht in diese Überkontrolle gehen, aber ich glaube, bei dir wäre es wahrscheinlich schon mit einer entsprechenden Nahrungsmittelauswahl getan. Also gar nicht weniger essen, sondern nur weniger energiedicht.
Ja, ja, ja.
Aber gut.
Ich muss mal schauen, wo ich mich da wieder ranfummel. Ja. Also bei mir, ich kenne meine Schwächen. Das ist auch genau das, falls Jörg zuhört, Grüße gehen raus. Die müssen wir unbedingt mal wieder einladen hier. Und dann mal tiefer in die Themen rein. Bei mir ist dann so immer abends. Also wenn ich tagsüber esse ich super gesund und, also was das heißt gesund? Gesund ist ja immer so ein Begriff. Aber er ist sehr, sehr kontrolliert und guckt, dass ich mein Eiweiß habe und alles. Und dann ist eben abends mit Stressabfall zur Ruhe kommen, mal irgendwie ein Stündchen für sich haben. Da passiert es mir dann oft, dass ich, obwohl ich zu Abend schon genug gegessen habe, dann halt eben irgendwie spät abends nochmal anfange und so. Also ich kenne meine Schwächen. Es würde schon reichen, wenn ich das wieder reduziere, wieder da mehr Kontrolle reinkriege. Und das ist ja gerade in Jörgs Theorie auch so. Also wer ihn nicht kennt, Jörg Hösli, folgt ihm mal auf Insta rein. Guter Typ. Mit sehr viel Ahnung, dass dieses abends eben gerade, was halt hier so Bauch- und Viszeralfett angeht, eine größere Rolle spielt. Da werden jetzt viele wieder drunter hier wahrscheinlich haten. Ist gut für den Algorithmus, haut rein. Dass völlig egal ist, wann du warst, ist. Der Jörg hat da ein bisschen andere Ansätze und kann die auch ganz gut, ja, ich tue mich schwer mit dem Begriff beweisen, aber hat dazu eine große Datenbasis in seiner eigenen Kundschaft und so, dass halt doch eine gewisse Rolle spielt, wann man Dinge isst. Aber da wollen wir jetzt nicht so viel abschweifen. Also ich glaube zu wissen bei mir, was ich wieder tun kann und werde es auch wieder ein bisschen angehen, weil es mir jetzt einfach schon ein Ticken zu viel ist. Mhm. Und ich glaube, es geht vielen da draußen so, weil das ist so, also weißt du, du hast immer die Extreme, du machst extrem Diät und dann hältst du dich an alles und dann nur das und am allerschlimmsten sind doch irgendwie so, dann machst du, da bin ich wirklich raus jetzt, aber wenn dann die Leute dann irgendwie mal 3 Monate nur Low Carb machen und sich völlig knechten und gar nichts essen und weiß ich nicht. Und dann fällst du wieder zurück und sagst du so, kann ich jetzt nicht mehr, bin ich wieder raus und dann kippst du ins andere Extrem. Ne?
Das ist ja der klassische Jojo-Effekt.
Habe ich das auch oft mitbekommen bei Leuten, und das Thema fangen wir jetzt aber auch nicht an, machen wir gerne mal eine extra Folge zu, bei Leuten mit Abnehmspritze. Dass die, wenn die wieder aufhören mit der Abnehmspritze, auch so einen ganz krassen Rebound kriegen, weil dann dieser Hunger so extrem, also wahrscheinlich wie bei so einem Wettkampf-Bodybuilder, nach so einer Wettkampfvorbereitung so extrem wiederkommt, ne? Weil sie halt dann sehr wenig gegessen haben, über den GLP-1-Agonisten wenig Appetit hatten und dann plötzlich wieder in die andere Richtung das kippt. Und ja, hat mich interessiert. Aber spannend zu sehen, dass die Wissenschaft da zumindest mal grobe Ranges irgendwie schon definiert hat, ne? Mhm. Wahrscheinlich sind die Gesetzmäßigkeiten, wenn du ein bisschen mehr Muskeln hast, dann kannst du wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr ab, weil du dann halt auf Trainingsseite wieder ein bisschen mehr richtig machst, ne? Also sind die Effekte wahrscheinlich, ich will damit sagen, du kannst es nicht, wie du auch gesagt hast, an einer Schwelle festmachen, sondern das ist natürlich multifaktoriell und sicherlich hilft mein sonstiger Lifestyle mit Training und Co. auch, das ein bisschen zu kompensieren. Und ich bin natürlich auch extrem sensibel, glaube ich. Also ich habe natürlich schon, glaube ich, ein anderes Körpergefühl wie viele andere Menschen und bin da auch sehr streng mit mir selbst. Also wenn ich so minimal das Gefühl habe, ich habe weniger Energie oder so, weißt du, dann nehme ich das sofort wahr und weil es halt so wichtig ist für meinen Alltag und für mein Leben und mir das ganze Thema Training, Sport und einfach halt auch leistungsfähig zu sein im Alltag so wichtig ist für Familie und Arbeit, dass ich da halt vielleicht auch ein bisschen hypersensibel bin. Also so wie ich mich gerade fühle, würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, Alter, so geil habe ich mich
noch nicht gefühlt. Ist doch fein, ja.
Aber ich merke das halt so bei mir einfach sehr, sehr sensibel und habe jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl seit geraumer Zeit, dass es so wieder ins Negative geht. Und hat es mich einfach mal beschäftigt, die Tage. Und deshalb interessant, dass wir das mal so erörtern konnten, ja.
Ja, also generell mal wieder zeigt sich, dass der Organismus ein verdammt spannendes Konstrukt ist.
Wahnsinn.
Und da gibt es jetzt vielleicht noch zwei Dinge, die ich in dem Kontext gerne ansprechen würde.
Gerne.
Und zwar, weil du es jetzt gerade ansprichst mit, du möchtest dann nochmal Gewicht reduzieren, also insbesondere Körperfett reduzieren. Und du hast auch schon die Low-Carb-Ernährung angesprochen. Die Fähigkeit des Immunsystems, ja, von genannten T-Zellen zum Beispiel, die ist ganz maßgeblich von der Verfügbarkeit von Glucose abhängig. Das heißt, wenn du jetzt dann eben deine Energiebilanz reduzierst, also dauerhaft einfach zu wenig, weniger Energie zuführst, als du über den Tag benötigst, um Körperfettmasse zu reduzieren, das ist das, was du anstrebst, dann sollte ein Teil dieser Energie aber trotzdem halt eben aus Kohlenhydraten erfolgen, weil sonst hast du im Grunde genommen dieses Herunterfahren des Immunsystems über zwei Hebel. Einmal, du kriegst eh generell schon zu wenig Energie und du hast zu wenig Glucose. Also gerade jetzt beim Diäten, wenn du ein bisschen Energie haben willst, auch noch zum Sport machen und für deinen Job und für deinen Alltag und für dein Immunsystem, dann sollte halt dein Blutzuckerspiegel trotzdem halt über ja Kohlenhydrate auch zum angemessenen Teil gedeckt sein. Das ist das Erste. Und das Zweite ist jetzt so ein bisschen eine Mahnung an alle, die sich jetzt gar nicht angesprochen fühlen, weil sie ja normalgewichtig sind. Es gibt sowas wie den normalgewichtigen Übergewichtigen. Ja, das sind Personen, die sind laut BMI absolut normal. Die haben dann meistens auch relativ dürre Arme und Beine, haben dann aber einen relativ straff gespannten Ball unter ihrem T-Shirt versteckt. Ja, was früher, glaube ich, mal als Bierbauch so landläufig bekannt war. Weil da konnte man quasi auf dem Bauch gar keine Haut wegziehen. Da hat man gesagt, da ist ja gar kein Fett drunter. Ja, nee, dann hat man halt relativ wenig Subkutanfett, aber sehr viel Viszeralfett. Und man ist halt einfach immer, was die äußere Erscheinung angeht, ein Spiegel seiner Lebensgewohnheiten. Ja, so wie man seinen Lebensstil pflegt, so sieht man am Ende auch aus. Das ist eigentlich fast unumgänglich, dass das so ist. Und man kann dauerhaft zu wenig Energie zuführen, oder wenig Energie zuführen, und durch ein paar Dinge trotzdem begünstigen, dass dann halt trotzdem so ein straffer Bierbauch entsteht. Zum Beispiel über übermäßigen Alkoholkonsum, sehr viel Zucker in der Ernährung. Also das, was man dann halt eben an Energie zuführt, ist sehr viel Zucker dabei. Wenig Schlaf, Nikotin und sonstige Genussmittel zählen da auch noch mit rein. Und Cortisol, Stress. Also sehr hoher Stress, gepaart mit Alkohol und Zigaretten und wenig sinnvoller Ernährung und wenig Schlaf und wenig Bewegung erzeugt das, was man als den ja übergewichtigen, normalgewichtigen bezeichnet. Personen, die eigentlich sehr dürr sind, sehr wenig Muskulatur besitzen, aber halt eben ein ungesundes Maß an Viszeralfett.
Das gute alte Skinny-Fett.
Ja.
Also das ist so das Sinnbildliche bei Frauen, da siehst du es ja auch oft, dass halt wirklich so gefühlt gar kein Muskel mehr da ist. Natürlich sind die da, aber sehr, sehr klein. Und dann sind die per se schlank, aber halt nicht gesund, weil die Körperzusammensetzung halt trotzdem verhältnismäßig viel Fett beinhaltet, super wenig Muskeln und in Summe sind sie halt leicht. Gegenbeispiel dazu, kann ich mich selber jetzt wieder nehmen, habe ich gerade die Tage eben mal witziger halber in den Rechner reingeworfen wieder. Ich bin aktuell
BMI.
Adipös. Ne? Also,
bist du über 30, ja?
Ja, ich bin genau bei 30. Wenn ich jetzt, also ich wiege nicht ganz 90, aber ich habe mal eben reingeworfen die Tage, wo ich da mit Michel am Quatschen war. Mit 1,70 auf 90 bist du, glaube ich, ziemlich genau bei 30. 30. Mhm. Und dann gilt es als adipös. Und ich habe bislang gefettet, aber adipös bin ich noch nicht. Aber der BMI beachtet halt Muskulatur überhaupt nicht.
Ganz genau.
Supermasse-Monster, aber ein bisschen was ist schon noch dran. Und das merkst du dann natürlich auch.
Ja, vor allem beim Laufen merkt man es leider, ne?
Ja, das merke ich natürlich auch, wo du sagst, Thema Lifestyle, da werden sich wahrscheinlich auch viele angesprochen fühlen. Das geht bei mir natürlich alles auch mit einher. Jetzt habe ich ja gerade gefallen an den Strongman-Sachen, trainiere wieder sehr schwer, was mir einfach auch gut liegt und so. Und die Zeit, wo ich davor eben schlanker war, war ich dann ja mehr in CrossFit und Hyrox und Co. unterwegs, meine Experimente, was mir jetzt nicht so liegt. Aber natürlich hat das auch dazu beigetragen, dass ich einen anderen Fokus hatte. Ne? Mit 1,82 Kilo gehst du natürlich locker joggen. Jetzt gerade habe ich nicht so Lust zu joggen. Ne? Also das ist natürlich auch, das kommt dann auch wieder noch erschwerend dazu, ne? Dass du natürlich dann die Cardio-Geschichten auch weniger machst mit mehr Gewicht. Ne? Also das kommt natürlich auch noch dazu. Und das hilft ja auch wieder ein bisschen beim schlanker bleiben im Sinne von Kalorienverbrauch und so weiter. Wobei, da auch muss man die Kirche im Dorf lassen, Cardio-Training ist was Körperfettabnehmen angeht, ganz, ganz arg überbewertet, meiner Meinung nach. Wenn du gutes Muskeltraining machst, gute Muskelmasse hast und dein Essen einigermaßen im Griff hast, dann nimmst du auch super gut ab. Und was ich schon auch merke, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, ich habe jetzt kein Stoffwechselproblem oder so. Ne? Also viele denken dann ja immer, der Stoffwechsel ist schuld, dass ich da jetzt zunehme. Ich bin noch sehr, sehr gut in Form dafür, wie viel ich teilweise fresse. Ich bin da sehr reflektiert und sehr ehrlich. Also das ist nicht das Problem, dass der Stoffwechsel schlecht ist. Nur egal, wie gut er ist, wenn du halt einfach immer übermäßig isst, ja, dann ist einfach die Chance groß, dass das sich halt irgendwann auch im Körper niederschlägt, sozusagen, ja, als Fettregen.
Absolut. Und ich sag mal, körperliche Aktivität wirkt da halt gut dagegen, aber um das jetzt am Ende vielleicht nochmal so klar zu sagen, was jetzt eigentlich dann auch die Risiken von einem dauerhaft erhöhten abdominalen Viszeralfettgewebe sind, ja. Man hat, wenn man dort halt eben zu viel hat, und das ist hauptsächlich weißes Fett, über braunes Fett haben wir jetzt nicht gesprochen, das ist aber jetzt hier auch gerade nicht so wichtig, man hat ein erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, für einen Schlaganfall, für koronare arterielle Erkrankungen, für Atherosklerose, für Schwangerschaftskomplikationen. Ich lese das gerade mal alles ab, weil ich mir das nicht merken konnte. Für Typ-2-Diabetes, für Hormonstörungen und für manche Krebsarten.
Wollte ich gerade sagen, wir haben mittlerweile auch eine große Datenbasis, dass halt erhöhtes Körperfett sehr, sehr viele Krebsarten fördert. Ne?
Manche direkt und manche indirekt. Also mit den Krebsarten ist jetzt hier zum Beispiel sowas wie Kolonkrebs, also Darmkrebs. Bei Frauen dann Eierstockkrebs, bei allen aber auch Bauchspeicheldrüsenkrebs, was niemand von uns auch haben will, weil das ist schlecht heilbar. Da gibt es wohl einen direkten Zusammenhang, zumindest soweit ich das jetzt recherchieren konnte, mit dem abdominalen Fett. Ja. Andere Krebsarten werden quasi indirekt über zu viel Körperfett und die dadurch entstehenden Stoffwechselstörungen, dadurch entstehende chronische niedriggradige Inflammation, also Entzündung und so weiter begünstigt. Also es ist immer schlecht hinsichtlich Krebs. Manche Arten werden direkt beeinflusst, manche eher indirekt.
Ja. Nee, da habe ich auch vor kurzem was drüber gelesen und habe da auch in diesem Artikel gelesen, dass eben Brustkrebs bei Männern gar nicht so selten ist und dass da eben starker Zusammenhang ist mit Übergewicht und dann erhöhtes Östrogen und sowas. Bei speziellen Artikeln,
die demgegenüber zu wenig Testosteron als Antagonist. Ne?
Genau. Ein Gleichgewicht, bevor das falsch rüberkommt.
Ja. Genau.
Was halt bei Männern, wo du dann ja auch bei Männern dieses Verweiblichen so ein bisschen siehst, dass halt die Brüste einfach sehr weiblich aussehen und so, das spielt da irgendwie rein.
Gynäkomastie heißt das, glaube ich. Das ist ja auch in Bodybuilder-Kreisen so ein Thema. Ne? Ja. Super. Das wäre so mein Take dazu. Hast du deine Frage beantwortet?
Ja, also war mal interessant auf jeden Fall, das mal von der Seite zu betrachten. Und schauen wir mal, wie wir da wieder in den Sweet Spot kommen. Und alle da draußen auch. guckt mal, wie ihr da hinkommt und schätzt euch mal ehrlich ein, wo ihr da wohl gerade so ungefähr seid, ja. Und ja, wer die Möglichkeit hat, geht rück mal auf so eine In-Body-Seca, sonst was Waage. Dann kriegt man da so ein bisschen Bild, weil ich glaube, man hat oft auch eben, wenn man nur das Gewicht nimmt, einen falschen Eindruck in die eine oder andere,
Richtung,
was du jetzt auch schon ja oft gesagt hast. Und ja, hast mir ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, Patrick, danke.
Oder
hast
das freut mich sehr.
Meine Gefühle hast du bestätigt sozusagen. Ich glaube, ich bin da nicht so ganz falsch mit dem Körpergefühl, was ich da habe.
Absolut nicht. Wie du sagst, du bist da sehr sensibel für. Eigentlich hättest du mich für das Wissen, glaube ich, gar nicht gebraucht.
Doch, ich wollte mal wissen, ob du da irgendwas, was wirklich findest, datenlagenmäßig. Mhm. Und sag mal du, wenn ich gerade dabei bin, wir sind ja am Ende, also danke an alle, die bisher zugehört haben. Mich würde übrigens mal interessieren, wer da immer so bis zum Ende zuhört. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, wenn ihr bis jetzt da wart, was überhaupt nicht zum Thema passt, und zwar Kreatin. Und wie komme ich gerade drauf? Weil mich haben super viele angeschrieben, gar nicht so viele kommentiert, also kommentiert hier ruhig mal mehr, aber mich haben viele angeschrieben über Insta, teilweise WhatsApp und sonst was, mit dieser Thematik mit Tonuserhöhung und Kreatin. Haben mir super viele geschrieben, ja, jetzt wo du sagst, ich habe das bei mir auch wahrgenommen.
Mhm.
Oder wusste oder habe es nicht in Zusammenhang gebracht, aber jetzt wo du sagst, das ist bei mir immer so, wenn ich Kreatin nehme, habe ich mehr Verspannungen in den Beinen und fühle mich eher so wie Gliederschmerzen und Krämpfe und weiß nicht, haben mir wirklich, also ich will es nicht übertreiben, aber bestimmt 15, 20 Leute geschrieben. Also so ganz falsch scheint mein Erfahrungswert. Und spannend, dass es noch nie irgendwo bei einer Studie zumindest mal als Randnotiz irgendwo mal irgendwie aufgekommen ist.
Doch, ist es.
Ah, doch.
Ich habe nur zu dem Zeitpunkt, als wir das aufgezeichnet haben, habe ich mich mit genau diesem Edge Case nie wirklich auseinandergesetzt. Aber ich habe danach tatsächlich noch Paper gefunden, die das auch festgestellt haben mit der Tonuserhöhung.
Ja. Siehste, da soll nur mal einer sagen, Erfahrung hat nichts mit Evidenz zu tun.
Am Ende ist es das Gleiche. Die Evidenz macht es nur, nach wissenschaftlichen Kriterien macht es dann messbar, was wir ohnehin vorher schon alle erfahren haben. Ist aber bei Trainingsmethoden genauso.
So, und es gibt noch einen kleinen Hinweis, wie ich das immer gut hinkriege bei Patienten und Patientinnen in der Vergangenheit. Relativ hoch dosiert Magnesium. Und zwar, die beste Erfahrung habe ich mit Magnesiumcitrat gemacht.
Citrat, okay. Mhm.
Dann kriegst du diese Spannung, die durchs Kreatin hochgefahren wird, bei sehr vielen Leuten wieder nach unten reguliert.
Mhm.
Pro Science Wolf Harvard. Vielleicht findest du
das. Pro Science. Ich werde es überprüfen. Ja.
Aber da habe ich bei Patientinnen und bei Patienten und bei mir selbst sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
Ja. So. Also ich glaube, Hauptsache Magnesium von einem vernünftigen Hersteller, die Darreichungsform hat dann, glaube ich, wieder viel mehr mit der Aufnahmegeschwindigkeit zu tun.
Ja, das Citrat ist, glaube ich, relativ schnell wirkend, aber nicht sehr nachhaltig.
Nee.
Und wenn du da eben dann halt merkst, du hast diese Spannung drin und nimmst da relativ hochdosiert, was habe ich da mal so, ich glaube so 500-600 Milligramm habe ich da immer angepeilt bei den Leuten. Das sind bei den meisten Präparaten so 3, 4, 5 Kapseln. Und dann kriegst du das halt super schnell, also oft schon eine halbe Stunde später oder eine Stunde später fühlt sich das besser an.
Ja.
Es gibt andere Formen, die das dann nachhaltiger können, aber wenn man jetzt so kurzfristig das merkt, ich habe da so einen Hypertonus oder nach dem Training, dann habe ich mit Citrat da gute Erfahrungen gemacht.
Ja, also das ist jetzt auch, bin kein Ernährungsphysiologe oder Biochemiker, aber ich glaube, die Kombination vom Citrat mit einem Bisglycinat ist da ganz sinnvoll. Was übrigens in den meisten Kombipräparaten, Magnesium-Kombipräparaten auch so in einer ähnlichen Form drin ist.
So, und jetzt mein letzter Satz. Wenn ihr es überdosiert, merkt ihr das sehr schnell.
Ja, Flitz. Da muss man nämlich schnell laufen. Ja.
Macht mir nicht Blitzkacke. So, vielen Dank für deine Zeit. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt. Lasst ein bisschen Liebe da, kommentiert mal ein bisschen mehr. Lasst uns ein Like da und
bitte,
alles, was halt so wichtig ist. Und teilt das Video gerne, wenn das jemand hören muss. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche wieder. Danke euch. Tschüss, ihr Lieben.
Macht's gut.